Stell dir vor, du bekommst ein Medikament verschrieben und es wirkt einfach nicht, wie es sollte, hat zum Beispiel ganz unerwartete Nebenwirkungen. Dann gehst du zu deiner Ärztin, berichtest davon und wirst womöglich nicht mal ernst genommen, denn das Medikament wurde schließlich getestet und diese Nebenwirkungen, von denen du berichtest, die wurden nie festgestellt. Klingt ein bisschen nach einer Folge Black Mirror. Leider nicht, denn das ist immer wieder Realität, zum Beispiel für Frauen. In der medizinischen Forschung wurde nämlich lange vor allem der männliche Körper als Standard angenommen. Medikamente wurden in Studien vor allem an Cis-Männern getestet. Und zwar mit Folgen für alle anderen. Es gibt also ein Ungleichgewicht in der medizinischen Forschung und um diesen Gender Health Gap geht es in dieser Podcast-Folge. Ich bin Caroline Breitschädel, willkommen zum Forschungsquartett.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
Mit den Ungleichheiten zwischen den sozialen und biologischen Geschlechtern in der Gesundheitsversorgung beschäftigt sich die geschlechtersensible Medizin, auch Gendermedizin genannt. In den letzten Jahren wird dieser Perspektive endlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt, auch in der Forschung. So gibt es zum Beispiel seit März 2024 das Projekt Inklusive Exzellenz in der Medizin der Universität Greifswald und des Universitätsklinikums Greifswald. Das Ziel des Projekts ist unter anderem das Bewusstsein für geschlechterspezifische Unterschiede in der Medizin zu schaffen. Meine Kollegin Charlotte Detig hat das zum Anlass genommen, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und hat dafür auch mit der Leiterin des Projekts gesprochen, Professor Silvia Stracke von der Universitätsmedizin Greifswald. Hallo Charlotte.
Hallo Caro.
Professor Stracke ist Expertin für Nierenheilkunde. Sie ist aber auch Gleichstellungsbeauftragte der Unimedizin Greifswald. Sie setzt sich also beruflich nicht nur für Nierengesundheit ein, sondern auch für die Gleichstellung aller Geschlechter. Der Gender Health Gap ist ihr also wohl bekannt und sie setzt sich dafür ein, diese Lücke in der Gesundheitsversorgung zu schließen. Dazu vielleicht erst nochmal zur Einordnung. Diese Lücke oder eben Gap bedeutet, es gibt Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern. Beim Health Gap sind das eben geschlechtsspezifische Unterschiede in der medizinischen Behandlung und Versorgung, meist zum Nachteil von Frauen. Woran liegt das, Charlotte?
Die Gründe sind, wie du dir denken kannst, extrem vielschichtig. Natürlich hängt das grundsätzlich mit dem Patriarchat zusammen. In der Medizin zeigt sich das dann vor allem in der Vernachlässigung der Gesundheit von Frauen. Und das zieht sich dann eigentlich von der Forschung über die Diagnostik, Behandlung, Medikamente bis hin zur Nachsorge. Also umfasst am Ende eigentlich die gesamte medizinische Versorgung. Weil in den meisten Fällen ist es so, dass die bestehenden sozialen und biologischen Unterschiede zwischen Geschlechtern nicht ausreichend berücksichtigt werden. Und das, obwohl sich Krankheiten bei Männern, Frauen, Transpersonen, intergeschlechtlichen und nichtbinären Personen, also bei allen Menschen, durch unterschiedliche Symptome äußern können. Und auch Medikamente und Therapien wirken oft verschieden. Das hängt unter anderem mit Hormonen, dem Zyklus, der Genetik, der Anatomie, aber auch sozialen Faktoren zusammen. Und das Problem, man weiß über diese Unterschiede zu wenig. Und da der Cis-Mann in der Medizin lange als Norm galt und auch immer noch gilt, sind es eben alle anderen, die unter dem Umstand leiden.
Okay, und da setzt die geschlechtsspezifische Medizin an?
Ja, durch sie sollen die Unterschiede sichtbar gemacht werden, damit am Ende auch möglichst individuelle medizinische Behandlungen stattfinden können. Dafür braucht es aber mehr Forschung, mehr Daten und vor allem mehr Aufmerksamkeit. Und deshalb wurde zum Beispiel das interdisziplinäre Projekt Inklusive Exzellenz in der Medizin ins Leben gerufen, das Professor Silvia Stracke leitet.
Das übergeordnete Ziel ist eine Änderung der Kultur in der Medizin, dass eben das Geschlecht von vornherein mitgedacht wird. Und die geschlechtssensible Medizin ist letztlich eine Ausprägung, aber an vielen Stellen fehlt das Weibliche in der Medizin. Also es fehlen Frauen in Führungspositionen in der Medizin, es fehlen Frauen bei den Studienleitungen, bei den Publikationen sind die Erst- und die Letztautorschaften wichtig. Auch da fehlen die Frauen, also man kann überall hingucken und findet was. Und da wäre eben mein Wunsch, dass sich das an vielen Stellen gleichzeitig ändert. Und ein Punkt ist halt, dass es in der Forschung von Anfang an mitgedacht wird.
Es muss sich also in so ziemlich allen Bereichen noch was ändern, damit dann alle Geschlechter mehr in den Fokus genommen werden und nicht nur die Männer. Ein Teil dazu beitragen kann und soll die geschlechtersensible Medizin und eben auch das Projekt in Greifswald. Aber vielleicht, bevor wir tiefer in die Details eintauchen, ich würde gerne kurz noch darauf eingehen, dass, obwohl von den Unterschieden zwischen Männern und Frauen die Rede ist, die Thematik natürlich alle Geschlechtsidentitäten betrifft. Zumal sowieso ja weder das soziale noch das biologische Geschlecht überhaupt binär sind. Silvia Stracke hat bestätigt, dass das bei geschlechtersensibler Medizin mitgedacht wird. Aber das ist leider noch nicht die Regel in der Medizin allgemein. Es wird derzeit viel binär geforscht.
In der medizinischen Forschung wird generell gerne binär gedacht. Also man hat eine Hypothese und die wird dann bestätigt oder verworfen. Also es ist oft immer Ja, Nein und Schwarz-Weiß. Und es entspricht jetzt dem forschenden Denken eher Ja und Nein zu denken, also binär zu denken. Und wenn es dann komplexer wird, ist es einfach auch schwieriger, die Forschungsansätze richtig zu wählen. Im Moment ist es ja so, dass der mittelalte Mann als Standard gilt, Standardgröße, Standardgewicht. Es ist schon erkannt worden, dass das nicht korrekt ist, aber weitestgehend bleibt das so die Norm und alles andere ist dann eben weniger berücksichtigt.
Und in der geschlechtersensiblen Medizin ist das eben anders, beziehungsweise man versucht, den Fokus, der lange auf dem Cis-Mann gelegen hat, zu verschieben und nimmt zum Beispiel im ersten Schritt Frauengesundheit mehr in den Blick.
Mein Eindruck ist, dass zunächst noch im binären Denken die Frauengesundheit jetzt untersucht wird bei bestimmten Erkrankungen, aber natürlich auch Männergesundheit bei anderen Erkrankungen und dass das Nicht-Binäre ja einfach noch mehr Aufmerksamkeit benötigt.
Am Ende der geschlechtersensiblen Medizin steht also das Ziel, einfach eine individuelle Behandlung aller PatientInnen zu ermöglichen, ob männlich, weiblich, zwischen oder außerhalb dieser Zuschreibungen. Und davon würden dann alle profitieren.
Ja, okay, das wäre natürlich sehr wünschenswert. Das klingt aber auch nach einem weiten Weg, der da noch vor uns liegt. Denn noch ist es doch so, dass diese Ungleichbehandlung besteht und wir zu wenig über geschlechtsspezifische Unterschiede bei Krankheiten wissen.
Ja, und im Endeffekt betrifft das, wie schon erwähnt, alle möglichen Bereiche, denn alles bedingt sich ja in irgendeiner Weise. Deswegen habe ich Professor Stracke um eine Einordnung gebeten, wo sich das genau zeigt und auch, wie diese Ungleichbehandlung zustande kommt.
Ja, es gibt so ein allgemeines Wissen oder ja, Vorannahmen, bevor man überhaupt anfängt nachzudenken oder zu forschen. Und das ist so ja, allgemeingültig dann scheinbar und wenn man jetzt binär bleibt, dann sind bestimmte Erkrankungen, die bei Männern häufiger vorkommen oder scheinbar häufiger vorkommen, bei Frauen schlechter untersucht. Ein typisches Beispiel ist ja hier immer der Herzinfarkt. Und bei Männern andersrum wären es psychische Erkrankungen, zum Beispiel die Depressionen, die sich bei Männern ganz anders äußern und wo man dieses Erkrankungsbild eher Frauen zuordnet, wo man dann eben in diagnostische und therapeutische Schwierigkeiten bei Männern gerät. Das ist jetzt so ein typisches Beispiel, aber es ist im Grunde genommen wirklich fast egal, wo man hinguckt. Man findet überall etwas. Also man wäre vielleicht gut beraten, ja, ein komplexeres Bild der Welt anzunehmen.
Professor Stracke spricht da ja ein ganz konkretes Beispiel an, den Herzinfarkt. Ich erinnere mich, dass das eine Zeit lang medial relativ viel thematisiert wurde. Da gab es Social-Media-Videos, die erklärt haben, was die Symptome eines Herzinfarkts bei Frauen sind. Das sind nämlich andere als bei Männern. Also klassischerweise sind die Symptome bei Männern unter anderem starke Schmerzen in der Brust, die in die linke Körperhälfte ausstrahlen. Und Frauen spüren häufiger Übelkeit, Erschöpfung und eher so ein enge Gefühl in der Brust. Da denken viele eben gar nicht direkt an einen Herzinfarkt.
Ja, an diese Aufklärvideos erinnere ich mich auch noch. Und wenn man jetzt auch noch weiß, dass es diese Unterschiede in allen möglichen Bereichen gibt, bräuchten wir vermutlich noch einige Erklärvideos mehr. Denn wenn der mittelalte Cis-Mann als Norm galt und ja auch noch gilt, dann sind es ja auch seine Symptome, die dokumentiert werden. Im Falle eines Herzinfarkts kann das zur Folge haben, dass eine Frau später ins Krankenhaus geht, länger auf eine Diagnose warten muss oder später behandelt wird, was bei einem Herzinfarkt ja fatal ist. Und dann ist da noch die medizinische Vernachlässigung von Erkrankungen, die nur Frauen betreffen. Ein Beispiel ist die Krankheit Endometriose. Die war sehr lange Zeit untererforscht und die Forschung rund um die Krankheit gilt weiterhin als unterfinanziert. Dadurch gibt es bis heute verspätete Diagnosen oder Fehldiagnosen. Das kann bei Betroffenen zusätzlich auch zu psychosozialen Folgen führen, wenn ihre Symptome jahrelang nicht ernst genommen werden. Ich habe auch Silvia Stracke noch nach einem anderen Beispiel aus der Diagnostik gefragt.
Ich kann Ihnen jetzt aus meinem Feld, aus der Nierenheilkunde, das Beispiel der chronischen Nierenkrankheit nennen. Die Prävalenz, also das Vorkommen, ist bei Frauen häufiger als bei Männern. Aber wenn es dann aufgetreten ist, dann schreitet die Erkrankung bei Männern schneller fort als bei Frauen. Die chronische Nierenkrankheit, die tut jetzt nicht weh. Also die Symptome, die die einzelne Person spürt, sind sehr gering. Da findet man jetzt keinen Unterschied, aber eben in der Diagnostik durch die behandelnden ÄrztInnen sieht man, dass obwohl die chronische Nierenerkrankung bei Frauen häufiger auftritt als bei Männern, sie seltener diagnostiziert wird, Frauen seltener in die Nephrologie geschickt werden und auch seltener leitliniengerecht behandelt werden.
Solche Phänomene lassen sich eben auch in ganz anderen Bereichen der Medizin finden.
Und in beide Richtungen, ja, wie wir schon gehört haben. Also unter schablonenhafter Diagnostik bei Depressionen zum Beispiel leiden ja vor allem Männer. Wie sehr auf die geschlechtsspezifischen Aspekte bei der medizinischen Versorgung geachtet werden kann, hängt ja auch davon ab, was man im Medizinstudium gelernt hat. Inwiefern ist Gendermedizin denn Bestandteil des Studiums?
Ursprünglich sollte wohl 2025 eine neue Approbationsordnung kommen, die dann geschlechtsspezifische Medizin in den Lehrplänen von eben medizinischen Studiengängen vorsieht. Silvia Stracke hat mir dann aber erzählt, dass das erstmal verschoben wurde. Also grundsätzlich sei es schon ein Wunsch vieler, dass das in die Lehre kommt. Und an manchen Fakultäten wird das auch gemacht, aber es ist keine Pflicht. Es hängt wohl unter anderem an der Finanzierung, also bleibt wohl abzuwarten, was sich da tut.
Ja, okay, das ist schon wieder ein bisschen enttäuschend, dass es so langsam vorangeht. Aber immerhin tut sich offenbar im allgemeinen Bewusstsein schon mal ein bisschen was. Kommen wir doch nochmal auf Medikamente zur Behandlung von Krankheiten zu sprechen. Auch hier wird den geschlechtsspezifischen Unterschieden noch zu wenig Beachtung geschenkt. Eines der Probleme ist, dass auch da immer noch Cis-Männer in Medikamentenstudien im Fokus stehen, oder? Also es müssten viel mehr unterschiedliche Geschlechter einbezogen werden in die Studien.
Ja, auf jeden Fall. Denn wie du schon sagst, bisher sind Cis-Männer überrepräsentiert. Was echt ein Problem ist, weil Menschen zum Beispiel aufgrund von Hormonen anders auf Medikamente reagieren können, sie anders abbauen und vor allem auch andere Nebenwirkungen zeigen können. Aber wenn Frauen zu wenig mit in die Medikamentenstudien eingeschlossen werden, dann weiß man nicht genug darüber. Ein relativ eindrückliches Beispiel ist der Fall des Schlafmittels Zolpidem. Von dem wurde in den USA lange allen dieselbe Dosis verschrieben, aber Frauen bauen das Mittel sehr viel langsamer ab als Männer. Bei gleicher Dosis sind Frauen also am nächsten Morgen immer noch benommen. Und WissenschaftlerInnen haben dann festgestellt, dass Frauen, die Zolpidem eingenommen haben, häufiger Autounfälle verursacht haben, eben weil das Medikament noch nicht ausreichend abgebaut war. Inzwischen wird Frauen nur noch die Hälfte der ursprünglichen Dosierung verschrieben und es wird auch explizit darauf hingewiesen, dass eine geschlechtsspezifische Dosierung notwendig ist. Und um solche Fehldosierungen von Anfang an zu verhindern, gibt es gesetzliche Vorgaben, die festschreiben, dass Frauen in die Studien inkludiert werden müssen.
Es gibt eigentlich die Ansage, dass Frauen und Männer eingeschlossen werden sollen, möglichst auch zu gleichen Teilen oder eben entsprechend der Häufigkeit, wie diese Erkrankung in der Allgemeinbevölkerung vorkommt. Also wenn die Krankheit jetzt 70% Frauen betrifft, dann müsste man eigentlich auch 70% Frauen in der Studie haben. Es ist jetzt so, dass der Hormonhaushalt bei Frauen eben komplexer ist, dass Frauen in einem bestimmten Alter natürlich auch schwanger werden können und dass das für die Firmen, die Medikamente testen, zusätzliche Komplexität bedeutet.
Das heißt, Frauen mit einzubeziehen ist oft komplexer und teurer. Und so kommt es, dass trotz offizieller Vorgaben weiterhin kein Gleichgewicht besteht. Silvia Stracke hat erklärt, dass das auch mit der Rekrutierung von StudienteilnehmerInnen zusammenhängt.
Es ist, glaube ich, am Anfang die Schwierigkeit, die Patientinnen zu rekrutieren. Wenn die erstmal in der Studie drin sind, machen die meisten auch mit. Also man kann sich ja die Frage stellen, fallen jetzt die häufiger raus oder verliert man sie im Verlauf der Studie oder ist es primär das Problem? Und es scheint so zu sein, dass das Problem bei der Rekrutierung ist. Und auch da ist das Ganze dann wieder mehrschichtig. Man hat auch Studien gefunden, dass wenn Frauen solche Studien leiten, dass die Rekrutierung von Frauen dann besser ist, als wenn der Studienleiter männlich ist. Wahrscheinlich, aber das ist jetzt alles nicht bewiesen, wahrscheinlich, weil dann die Frauen eben darauf achten, Frauen auch einzuschließen, weil sie ja selbst zu der in diesem Fall dann benachteiligten Gruppe gehören. Es ist jetzt auch nicht so, dass Frauen so gar nicht eingeschlossen würden, ne? Aber es ist nach wie vor eine Unterrepräsentanz in bestimmten Bereichen da. In vielen Studien ist es dann auch nahezu schon 50-50, in manchen aber auch nur 30% zu 70%.
Hinzu kommt oft, habe ich gelesen, dass auch wenn der Kreis an Studienteilnehmenden geschlechtsmäßig ausgewogen ist, es oft noch Probleme bei der Auswertung der Daten gibt. Also wenn die Studie ergibt, dass Medikamente unterschiedlich wirken, je nachdem, welches Geschlecht die StudienteilnehmerInnen haben, dass diese geschlechtsspezifischen Studienergebnisse noch nicht ausreichend ausgewertet oder systematisch analysiert werden.
Okay, also zum einen wenig Daten und dann auch noch Schwierigkeiten bei der Analyse. Aber zumindest beim Problem der Datenmenge setzt ja das Projekt von Frau Stracke, also inklusive Exzellenz, an, oder?
Ja, ganz genau. Deshalb geht es aber auch erstmal darum, dass die geschlechtersensible Perspektive möglichst früh ins Bewusstsein der WissenschaftlerInnen gerufen wird, vor allem bei NachwuchswissenschaftlerInnen. Das Projekt ist auch interdisziplinär angelegt, das heißt, das Thema Gender wird aus verschiedenen Disziplinen heraus betrachtet, also zum Beispiel auch aus der Sicht der Geistes- und Sozialwissenschaften oder auch aus der Sicht der Psychologie und Informatik zum Beispiel. Die Arbeit erstreckt sich über ganz verschiedene Bereiche. Es gibt Fortbildungs- und Beratungsangebote für Forschende, datenbasierte Forschung und es gibt auch gezielte Öffentlichkeitsarbeit. Und was ich auch spannend finde, sie evaluieren begleitend, ob bei der Forschung, die jetzt in Greifswald neu entsteht und publiziert wird, nach der Projektlaufzeit häufiger das Geschlecht als Faktor berücksichtigt wurde. Was zu Beginn des Projekts ausgewertet wurde, ist die bereits existierende Forschung hinsichtlich ihrer Geschlechtersensibilität.
Wir haben die letzten 5 Jahre hier angeschaut und gescreent, ob in der Überschrift oder in der Zusammenfassung die Wörter Geschlecht, Geschlechtssensibilität, biologisches Geschlecht, soziales Geschlecht, männlich, weiblich und das auf Deutsch oder Englisch gescreent, ob das vorkommt oder nicht und ob halt geschlechtssensible Analysen durchgeführt worden sind. Und das war in weniger als 5% der Fall. Kann man natürlich jetzt erstmal erschrecken. Wir befinden uns da allerdings in guter Gesellschaft. Das ist weltweit der Fall. Also häufig wird das Geschlecht erfasst. Also die Daten sind da, es wird dann auch berichtet, so und so viel Prozent Frauen und Männer haben teilgenommen, aber die Analyse war nicht geschlechtsgetrennt durchgeführt worden. Und das hoffen wir natürlich auch, dass sich das jetzt dann ändert durch unsere Aktivität hier am Standort.
Und kannst du allgemein noch was dazu sagen, wie die zunehmende Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Aspekte in der Medizinwelt so ankommt? Also was wir so aus den USA unter Trump zu geschlechtsspezifischer Forschung hören, das macht ja nicht gerade Hoffnung.
Ja, nee, nicht wirklich. Also das ist natürlich vermutlich sehr verschieden. Aber Silvia Stracke hat berichtet, dass man zum Beispiel inzwischen in vielen Forschungsförderanträgen beantworten muss, wie man den Gender-Aspekt berücksichtigen wird. Und dass das zwar eventuell als lästig empfunden werde.
Aber letztlich generell wird es schon anerkannt und akzeptiert, weil die Forschung ja anschließend sonst nicht realitätsabbildend wäre. Also im Grunde genommen mache ich ja Fehler, wenn ich das Geschlecht nicht berücksichtige. Und das möchte eigentlich niemand machen. Also es ist, glaube ich, ein Argument, das die meisten dann doch überzeugt.
Tatsächlich trifft die Beschäftigung mit der Thematik auch bei den Menschen aus Greifswald auf einen Nerv. Das hat Professor Stracke bei einem Vortrag, den sie im Rahmen des Projekts dort gehalten hat, erfahren.
Die Menschen waren eigentlich empört, dass das so ist, was sie da gehört haben. Dass das Ungerechtigkeit gibt und dass nicht geschlechtersensibel geforscht wird und dass im Endeffekt halt die Versorgung dann nicht geschlechtersensibel ist. Die BürgerInnen haben sich also gewünscht, auch im nächsten Jahr wieder davon zu hören und über den Fortgang des Projektes unterrichtet zu bleiben. Das hat mich also sehr motiviert, dass man von dieser Seite eben auch nochmal Unterstützung erfährt.
Ja, da können wir nochmal dranbleiben oder sollten wir vielleicht auch dranbleiben. Das Thema wird wohl noch eine Weile aktuell bleiben. Und wir haben ja jetzt auch nur einen Teil abgedeckt. Zum Beispiel gerade bei Arztbesuchen ist ja auch Medical Gaslighting immer wieder ein Punkt, der einer fairen medizinischen Versorgung im Weg stehen kann.
Ja, total. Und natürlich auch ganz viele andere Diskriminierungsformen, insbesondere Rassismus und Klassismus. Das kann man natürlich auch nicht getrennt betrachten, sondern es wirkt ja alles gleichzeitig.
Ja, man merkt, das ist ein riesiges Thema. Danke, Charlotte, dass du dich mit einem der Aspekte beschäftigt hast und danke an Professor Silvia Stracke für das Interview. Die Medizinerin hat ihren Schwerpunkt in der Nephrologie, der Nierenheilkunde, und untersucht dort auch geschlechtsspezifische Aspekte. Und sie leitet das Verbundprojekt Inklusive Exzellenz in der Medizin. Das interdisziplinäre Projekt läuft noch bis 2028 und hat zum Ziel, dass geschlechtersensible Aspekte mehr in der Grundlagenforschung berücksichtigt werden und sie damit realitätsabbildend wird. Danke dir, Charlotte, für das Interview und das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Für diese Woche war's das vom Forschungsquartett. Wenn euch gefällt, was ihr gerade gehört habt, dann folgt uns doch in eurer liebsten Podcast-App, damit ihr keine Folge in Zukunft verpasst. Ich würde mich freuen, auch über Bewertungen mit 5 Sternen oder mit netten Worten. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Mein Name ist Caroline Breitschädel. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche, wenn ihr mögt.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.